Guten Morgen. Ich weiß nicht, wer von euch schon seinen Urlaub geplant hat, wer zu Hause bleibt, wer wegfährt. Aber die ersten Bundesländer fangen ja jetzt schon an, Ferien zu haben. Ja, so Nordrhein-Westfalen, da beginnt es jetzt, ich glaube, Mitte nächster oder übernächster Woche geht es dann schon los. Ja, und irgendwie auch die Jahreszeit, sie bringt so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ja, der Frühling so, das Grün ist alles da, jetzt ist warm genug, Fernweh kommt auf, also mir geht das so. Ja. Es gibt ja unterschiedlichen Urlaub. Der eine liebt es, am Strand zu liegen, einfach nur alle Viere von sich zu strecken und zu sagen, wow, aha, es geht mir gut, nichts tun. Der andere liebt Kulturreisen, der muss immer was tun, was sehen, Action haben. Also ich gehöre ja eher so zu der zweiten Gruppe. Also Urlaub und Strand. Ja, Strand ist mal schön, um ins Meer zu springen, aber dann wieder raus und weiter geht's. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch viel rumgekommen in meinem Leben. Und für mich war immer eins sehr interessant, wenn ich woanders war, dass ich mir auch Kirchen angeschaut habe. Ich finde es wunderbar, in irgend so eine tolle Kirche zu gehen und da einfach andere, die mich manchmal begleitet, ich will wieder in eine Kirche gehen. Ja, ich will wieder in eine Kirche gehen, ja. Und ich erinnere mich noch, als ich als kleiner Bub den Psalm 23 auswendig gelernt habe, da hat mich ein Vers am meisten fasziniert. Mich hat nicht fasziniert, dass der Herr mein Hirte ist oder sonst was. Mich hat der letzte Vers fasziniert, dass ich bleiben werde in deinem Haus mein Leben lang. Das hat mich elektrisiert. Und so geht's mir heute noch. Und ich muss mal schauen, was, wenn ich in meiner Erinnerung krame, was für großartige Kirchen. Ich meine, die größte Kirche, die wir auf dieser Welt stehen haben, so sagt man, andere versuchen daran zu kommen, das ist ja immer noch St. Peter im Vatikan. Ja, ich weiß nicht, wer die mal von euch besucht hat. 211 Meter ist die lang. Das sind jetzt gerade, wo Fußball-EM begonnen hat, uns leichter vorzustellen, zwei Fußballfelder hintereinander. Ja gut, da würde das Christushaus ein paar Mal reinpassen. Ne? Aber hallo, ja. So, oder Westminster Abbey, diese wunderbare Kirche, du kannst da rundherum gehen, die schaut nicht nur von vorne toll aus, die schaut von überall einfach toll aus, ja. Oder ich denke an unsere Hauptkirche, ich bin ja immer noch Österreicher, der Stephansdom in Wien. Wusstet ihr, dass da im Mörtel nicht Wasser, sondern Wein drinnen ist? Ja, der Stephansdom wurde zeitweise mit Wein statt mit Wasser gebaut, weil das Wasser war knapp und der Wein war aus dem Burgenland vorhanden und dann haben die Wein reingeschüttet. Ich finde das toll, Wein als Symbol des Heiligen Geistes. Komm, wir bauen im Mörtel mit Wein. Fantastisch, also ich kann mich für sowas begeistern, oder? Ich denke dran, wie ich in Barcelona war, Sagrada Familia, diese Kirche, die seit 100 Jahren gebaut wird und immer noch nicht fertig ist. Wenn sie mal fertig ist, dann ist es mit 170 Meter wohl die größte Kirche der Welt. 168 hat das Ulmer Münster, das jetzt als höchster Kirchturm gilt, aber 170 soll Sagrada Familia mal haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, ja, du denkst, das ist wie ein Schloss aus Tausend und einer Nacht, ja. Und ich finde das fantastisch, wenn auch Fantasie und Kunst Gott ehren. Ja, natürlich, ich kann auch eine Wellblechhütte aufstellen und Gott drin ehren, ist es auch eine Kirche, ist auch wunderschön. Aber auch das andere, finde ich, ist toll, oder? Ich erinnere mich noch einmal in Liverpool, in der nicht in der großen Christuskathedrale, sondern in der, die der fast zeitgleich gebaut worden ist, in der Christus City Kathedrale. Wenn du da reingehst, ein Lichtspektakel durch die Fenster. Die Kirche ist rund gebaut und je nachdem, zu welcher Tageszeit du reingehst, ist die innen blau oder rot oder orange oder grün und dann wechseln die Farben so. Oh, du denkst, du bist am Regenbogen, Gott ganz nah. Hat mich fasziniert, ja. Was mich aber immer beeindruckt hat, ist, dass diese Kirchen ja mal gebaut worden sind, um Gott zu loben und zu verherrlichen. Und dann gucken wir heute manchmal rein. Das schlimmste Erlebnis, das ich mal in einer Kirche hatte, war in der Stadt Hoorn in Holland. Da ist heute ein Kaufhaus drinnen. Meine Frau hat gesagt, wollen wir da reingehen? Ich habe gesagt, mir widerstrebt das. Weil wer weiß, ob ich da nicht was kaufe. Und ich will nicht in einer Kirche reingehen, um mir ein Stück Seife oder was zu kaufen. Ich will reingehen, damit Gott gelobt und verherrlicht wird. Ja? Da ist ein Kaufhaus drin. Und mir geht es oft so, wenn ich diese herrlichen Kirchen besuche, dass in mir ein Gebet aufsteigt. Gott, dass doch all unsere schönen Dome und Kirchen und Kathedralen wieder voll sind, jeden Tag mit Menschen, die dich loben und preisen, oder? Das wär's doch, wenn jede Kirche dieser Welt gerammelt voll ist mit Leuten, die ihn preisen. Der Luther hat mal gesagt, wo Gott redet, da wohnt er. Wo das Wort Gottes klingt, da ist Gott, da ist sein Haus. Und so können wir wegschauen von diesen herrlichen Bauten und hören, wo klingt Gottes Wort? Denn das ist immer noch Bestandteil der Kirchen, dass sein Wort verkündet wird. Ich habe Anfang der Woche gebetet, Gott, ich brauche noch ein Wort für Lauenburg. Und dann bin ich am Mittwoch aufgewacht und hatte ein Wort. Und bin aufgestanden, sagt zu Conny, ich weiß nicht, über was ich am Sonntag predige. Das war nur ein Vers in meinem Kopf. Den kennt ihr alle. Da habt ihr alle gelernt. Vielleicht schon in der Kinderstunde auswendig. Dein Wort. Und wo steht er? Psalm 119. Ja, natürlich, dann war dieser Vers in mir und natürlich, dann blätterst du Psalm 119 und Psalm 119 ist ja der längste Psalm, den die Bibel hat. Wisst ihr, wie viele Verse der hat? 176. Und in meiner Bibel und in vielen Bibeln, ihr könnt nachschauen, ist der überschrieben das himmlische oder biblische ABC. Weil der Psalm 119 ist ein Psalm voller Poesie. Und er ist unterteilt in 22 mal 8 Verse. Das hebräische Alphabet kennt 22 Buchstaben. Und jeder Vers hat eine Überschrift mit einem anderen Buchstaben, so A, B, C, D, E. Alle 8 Verse beginnt das mit einem anderen der hebräischen Poesie. Wunderbar. Und alle 8 Verse, du kannst sagen, jede 8 Verse sind so wie ein kleines Gedicht zu Gott. Wunderbar. Ich war der Einzige von 7 Kindern, der den Psalm 119 in unserer Familie nicht mehr auswendig lernen musste. Das war, weil dann war schon ziemlich viel Stress bei uns im Haus mit großer Gemeinde und Umzug und allem drum und dran. Aber meine Geschwister haben den alle auswendig gelernt. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich muss da rangehen. Ich muss den auswendig lernen. So viel steckt da drinnen. Und wisst ihr, was für ein Oberbegriff der Psalm 119 hat? Der Psalm 119 handelt von Gottes Wort. Der sagt also Gottes Wort etwas über Gottes Wort. Und das ist eine uralte Weisheit, die man jedem Prediger schon versucht, von Anfang an in die Wiege zu legen. Leg das Wort Gottes mit dem Wort Gottes aus. Kannst nichts falsch machen, oder? Das Wort Gottes. Und das ist der Psalm 119, es ist Wort Gottes. Und was hat der Luther gesagt? Ich lese das nochmal. Ich fand das so toll. Ihr seht, ich habe das in meinem Konzept grau hinterlegt, weil ich das, den Ausdruck von ihm fand ich so toll. Wo Gott redet, da wohnt er. Wo das Wort klingt, da ist Gott, da ist sein Haus. Also jeder von euch, der jetzt im Urlaub irgendwie mal eine Kirche besucht, ja, das ist auch ein Haus Gottes. Aber da, wo er wohnt, da, wo er redet, das ist sein Haus. Und das kann, Christel, bei dir heute Nachmittag in der Kaffeerunde sein. Oder wo auch immer. Ihr merkt, ich habe meine Bibel zugemacht. Ich habe mir so viel Bibelstellen rausgeschrieben, dass ich gesagt habe, wenn ich die immer blätter hier, dann hat das wenig Sinn. Ich habe mir die also alle aufgeschrieben, lege die Bibel weg, aber ich lese heute viel Bibelstellen. Und wenn ihr wollt, sage ich euch immer den Vers aus diesem Psalm und ihr könnt mitlesen. Ich hab den Eindruck, dass der Verfasser, wird uns nicht beschrieben, wer der Verfasser des Psalm 119 ist. Ich habe auch so ein bisschen die Geschichtsbücher gewälzt und die Chroniken, ob es da irgendeinen Gelehrten gibt, der meint, dass es der oder der gewesen ist, aber die schweigen sich alle so aus. Also wir wissen nicht, wer der nun wirklich verfasst hat. Ja, aber eins kommt ganz klar rüber, der Verfasser des Psalm 119 muss ein Beter gewesen sein. Muss jemand gewesen sein, der tiefe, ganz tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Und ist das nicht das, was wir uns wünschen? Für uns? Beter zu sein? Ja, ich weiß, wir beten alle. Aber fragen, wenn ein Christ ein schlechtes Gewissen einreden will, frage ihn, ob er heute schon genug gebetet hat. Du kannst nie genug beten, oder? Vielleicht also heute kein schlechtes Gewissen einreden. Aber so dieses in uns verwurzelte Beten überhaupt. Ich finde das jetzt fantastisch, wenn wir uns den Psalm nochmal anschauen. Dieses A, B, C. Ich möchte es mal das goldene ABC nennen. Da fängt einer an bei A und hört bei Z auf. Oder lass es mich wirklich im Hebräischen sagen, bei Alpha an und bei Omega auf. Nee, das war jetzt Griechisch. Okay. Aber es ist ganz gut, dass ich das in Griechisch gesagt habe, denn Jesus Christus ist das Alpha und das Omega, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so ist es ganz gut, wenn das Wort Gottes auch Anfänger und Vollender ist. Der Psalm 119 lädt uns ein, mit Gottes Wort Erfahrungen zu machen. Ich möchte sogar sagen, er bringt uns die Erfahrung mit, dass es das Wort Gottes wirklich gibt. Gerade beim Herfahren, ich gestehe, ich bin so ein Fan auch von klassischer Musik und oft, wenn ich hierher fahre, höre ich noch NDR Kultur. Weil dann ist von 8:30 bis 9 ist immer so ein geistlicher Bereich und dann kommt gute klassische Musik, die mich manchmal so richtig ruhig macht und inspiriert dann auch. Und da haben sie in diesem geistlichen Teil heute eine Ansprache gehabt über die Unmöglichkeit des Glaubens. Oh, ich habe mir gedacht, was haben doch unsere Professoren und unsere Theologen für tolle Worte, die so hohl sind, weil sie die Erfahrung nicht gemacht haben mit Gott. Und hier, der Psalm 119, er lädt uns ein, er streckt uns die Hand hin. Gott möchte mit dir heute Morgen eine Erfahrung machen, möchte dich hineinführen, so in sein Wort, dass du Erfahrung mit ihm machst. Welcher Unterschied, ob ich wohl... Meine Worte sind bestimmt nicht wohlklingend, die sind unterstes Niveau, was die Rhetorik angeht. Ich bin ja immer froh, dass ihr mir trotzdem zuhört. Aber vielleicht darf ich euch heute reinführen, so in die Erfahrung zu Gottes Wort. Noch etwas sagt uns das Alpha und Omega aus. Gott hat das Sagen am Anfang und am Ende. Er war der Erste, der gesagt hat, es werde, und er wird am Ende, wenn alle schweigen, immer noch das Sagen haben. So ein biblischer Kreislauf. Er hat das letzte Wort. Wie oft wollen wir gerne das letzte Wort behalten? Aber hier sagt uns das A und O, er hat das erste und das letzte Wort und wird es auch behalten. Noch einmal Luther. So sind Sonne und Mond, Himmel und Erde, Petrus und Paulus, ich und du, wir alle sind Vokabeln Gottes. Ja, eine Silbe oder ein Buchstabe im Vergleich mit der ganzen Schöpfung. Darum ist Gottes Wort unser Ein und Alles und wir bleiben alle lebenslang ABC-Schützen im Verhältnis zu seinem Wort. Also, heute ist Schulbank angesagt. Mein Vater hatte ja nur 4 Jahre Volksschule hinter sich, hat es dann trotzdem geschafft, sein Meister als Bäcker zu machen und dann Pastor zu werden. Und wenn er dann gefragt wurde, wo er seine Ausbildung gemacht hat, dann hat er immer gesagt, in der HG. HG? Das klingt so wie so ein berühmter Name, so, den jeder kennen muss. Hat immer gesagt, in der HG. Und wenn dann einer wirklich gewagt hat, nachzubohren, ja, was ist denn die HG? Das ist die Hochschule Gottes. So, wir gehen heute in die Hochschule Gottes rein. Okay, kommt ihr mit? Vers 14. Es beginnt mit etwas Wunderbarem. Es beginnt, dass das Wort Gottes uns aufzeigt, dass es der wahre Reichtum und Schatz für uns ist. Es macht mir Freude zu tun, was du sagst. Mehr als aller Reichtum Freude macht. Das soll ein Schatz sein? Ich stelle mir unter Schatz was anderes vor. Und du wahrscheinlich auch. Jeder hat so seinen Gedanken, was er sich unter Schatz vorstellt. Der eine sieht eine Goldkiste, der andere ein Ferrari und der andere einen hübschen Partner. Ja. Und hier, es macht mir Freude zu tun, was du sagst, mehr als aller Reichtum Freude macht. Kennt ihr das Gefühl, in Gottes Willen zu sein? Du weißt, du bist ein Weg gegangen und du weißt genau, jawohl, das war der Wille Gottes. Also, immer wenn mir das passiert ist, es war wirklich mehr als Reichtum. Es gab Dinge in meinem Leben, da habe ich Gott versprochen, okay, da und da lag ich daneben, du musst was gut machen. Ich bin ja einer, der ja gerne erzählt und dann passiert schon mal im Überschwang vom Erzählen, dass ich vielleicht mal etwas übertreibe. Conny haut mir dann immer auf die Finger und sagt, muss nicht übertreiben, das reicht schon, das ist schon alles gut. Und manchmal hat Gott mir dann schon gesagt, du musst es gerade stellen. Ja, das ist dann nicht so, du, das letzte Mal, da habe ich was erzählt und das war ein bisschen übertrieben. Aber das Gefühl, das sich dann einstellt, Gott gehorcht zu haben, im Licht zu wandeln, etwas gerade stellen zu können, wahrhaftig zu sein, es ist enorm. Es ist mehr als Reichtum. Dann sagt uns der Psalm 119 in Vers 56, das ist mein Schatz, dass ich deine Befehle halte. Ja, das wirft doch die Welt uns Christen vor. Euer Gott ist, du musst, du musst, du sollst, du musst, du sollst. Sie haben gar nichts verstanden. Aber gar nichts. Denn wenn ich weiß, dass ich sein geliebtes Kind bin, dass ich sein Augapfel bin, dass er auf mich aufpasst, dann weiß ich auch, dass seine Befehle das Beste für mich sind. Wenn da eine Flasche steht mit einem Totenkopf und mein Kind will davon trinken und ich sage nein, dann ist mein Befehl das Beste, weil ich weiß, dass da was Schädliches drinnen ist. Das ist mein Schatz, dass ich deine Befehle halte. Es bringt uns hinein in ein Vertrauensverhältnis, als wenn der Papa im Himmel uns richtig ziehen will. Vertrau mir doch. Vertrau mir. Egal, was du gerade erlebst, vertrau mir. Wenn ich dir sage, tu das, lass das. Das ist das Beste für dich. Und so erkennen wir, weil jemand auf uns aufpasst, das ist ein Schatz. Vers 72, das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viele tausend Stück Gold und Silber. In der letzten Predigt vor 14 Tagen haben wir über Nehemia gesprochen. Welche Sehnsucht er hatte, wieder zurückzugehen und die Mauer aufzubauen. Und davor der Esra, der den Tempel aufgebaut hat. Ja, so. Die Sehnsucht am Wort Gottes zu studieren ist so wie die Sehnsucht, sein Haus zu bauen. Wir bauen ein inneres Haus in uns. Und wir merken, wie die Mauer in Jerusalem, dieses Beschäftigen mit dem Wort Gottes, es gibt uns Schutz. Es gibt uns Geborgenheit. Es gibt uns Zusammenhalt. Und das kann mehr sein als Gold und Silber. Kein Wunder, dass wir von der Bibel als Buch der Bücher sprechen, oder? Weil ja alle Schätze dieser Welt da drin vereint sind. Es ist ein Buch, wo Gott selbst zu uns spricht. Was sagt uns Matthäus 6? Sammelt euch keine Schätze, die von Motten gefressen werden. Das Wort Gottes wird niemals von Motten zerfressen. Niemals. Man sagt auch nicht nur das ABC der Bibel, sondern man sagt auch das goldene ABC. Es ist so, wie manche Stadt so ein goldenes Buch hat. Und da schreiben sich berühmte Künstler oder Politiker oder Persönlichkeiten rein. Also mich hat noch keiner gefragt, ob ich mich irgendwann mal in so ein goldenes Buch eintragen will. Aber das Schöne ist, in das Buch, das dir und mir zur Verfügung steht, hat Gott sich selbst eingetragen. Als zweites lesen wir in diesem Psalm, wie Gott uns begegnen möchte, als der Schöpfer. Vers 73, deine Hand hat mich gemacht und bereitet, unterweise mich. Die Sehnsucht, von dem Schöpfer dieser Welt unterwiesen zu werden. Das ist auch so eine Sehnsucht, die ich tief in mir getragen habe. Ich wollte immer mehr Wissen aneignen. Ich bin so ein Wissenshungriger. Da noch was dazulernen und da noch was dazulernen. Als ich vor einiger Zeit bei euch eingeladen war, haben wir uns unterhalten, wie gerne ich so Wissen beim Kochen mir dazu aneigne. Und einfach, du kannst ein bisschen was und jetzt will ich noch dazu. Aber jetzt stell dir vor, du darfst zum Schöpfer gehen und der unterweist dich. Das ist dann nicht irgendein Lehrer, der das gerade mal als Fach hat, nicht ein Prediger, sonst was, sondern wir dürfen zum Hersteller gehen. Wer kennt eine Maschine besser als ein Hersteller? Wer kennt dich besser als der Schöpfer? Wer weiß am besten, was mir gut tut, als mein Meister? Und zu dem darf ich gehen, unterweise mich. Vers 94, ich bin dein, hilf mir. Was sagt uns Johannes, 1. Kapitel, Vers 1? Am Anfang war das Wort. Wenn Gott alles in seinem Wort geschaffen hat, dann hat er auch die Unterweisung für mich in seinem Wort geschaffen. Ich darf hingehen zu ihm. Von Anfang an da gewesen. Keiner kann sagen, ich bin nicht unterwiesen worden in deinem Wort. Im 116. Vers, ihr merkt, wir gehen da durch den ganzen Psalm durch. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe. Vers 65, du tust Gutes, Herr, deinem Knechte, nach deinem Wort. Und so fangen wir dann an, weil wir unterwiesen werden im Glauben, weil wir unterwiesen werden im Wort Gottes, auch zu erkennen, was das Wort Gottes Gutes in uns hat. Vers 64, Herr, die Erde ist voll deiner Güte. Okay, Nachrichten an. Und bei den nächsten Nachrichten, die du guckst, hol dir deine Bibel, schlag auf Vers 65, Psalm 119 und sag, Herr, die Erde ist voll deiner Güte. Ja, wie kannst du das sagen? Siehst du nicht, was los ist? Doch. Aber ich glaube, wenn dem Augenblick, wo Gott seine Hand über diese Erde wegzieht, dann erst wissen wir, was richtig Chaos ist. Und so können wir sagen, wir haben immer noch, spüren immer noch deine Güte. Und das können wir richtig bezeugen. Dein Wort ist ewig, soweit der Himmel ist. Das lesen wir in Vers 89, 96, 152. Und dann gibt's aber Leute, die das anders sehen. Die sagen, das ist alles Quatsch, was du jetzt erzählst. Guck dich um. Und auch von diesen Leuten schreibt der Psalm 119. Er versteckt nichts. Da steht dann tatsächlich im Vers 70, ihr Herz von den Leuten, die anders reden, ist wie dickes Schmiere. Ja. Weiter sagt der Psalm 119, dass unser Leben hier begrenzt ist. Vers 19, ich bin ein Gast auf Erden. Und zugleich weiß der Schreiber, alle meine Wege sind vor dir. Okay, bin ich hier nur ein Gast. Aber Gott, du kennst meine Wege. Du weißt, welche Zeitspanne du mir hier geschenkt hast. Ich will sie einfach ausnutzen mit dir. Seine Wege und dein Ereignis, wie du in seinen Wegen gehst, ob es gute Überraschungen mit sich bringt, ob es böse Überraschungen mit sich bringt. Wisst ihr, der Psalm 119, er redet von allen. Da ist die Rede, dass die Seele im Staube liegt, Vers 25. Es ist aber auch die Rede, wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Vers 92. Angst und Not haben mich betroffen, Vers 143. Aber Gottes Beistand, siehe, du errettest mich. Vers 145, ich rufe von ganzem Herzen, du erhörst mich. Und so entdecken wir sind auf dem Weg. Wir kennen Gutes, wir kennen Böses. Wir erleben einfach ein Leben mit Höhen und Tiefen. Wer kann das von seinem Leben nicht sagen, dass wir ein Leben mit Höhen und Tiefen haben? Ist dein Leben immer oben gewesen? Nein. Ist dein Leben immer unten gewesen? Kannst du auch nicht sagen. Und unser Leben ist nun mal ein Fieberkurvenleben, aber in all dem dürfen wir ihn auch entdecken, dass er tröstet, dass er führt, dass er Angst und Not wegnimmt. Vers 20, wie lange noch soll dein Knecht warten? Er vergeht manchmal schier vor Verlangen. 81, Verlangen und Sehnsucht nach Gottes heilvoller Nähe. Und dann im 169. Vers, lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deinem Wort. Und im 147. Vers, ich komme in der Frühe und schreie, auf dein Wort hoffe ich. Vers 26 kommt der Glaube dazu, ich erzähle meine Wege und weiß, du erhörst mich. Du erhörst mich. Was sagt die Bibel an einer anderen Stelle? Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das erinnert mich an die Geschichte von Kafka. Ich weiß nicht, ob ihr die irgendwie noch drauf habt. Also das war so ein Literaturzeugs, das wir in der Schule so ungern behandelt haben, ewig her. Ja, gibt ja einige dieser Dinge, die keinen Menschen interessiert haben, aber die der Deutschlehrer unbedingt behandelt haben wollte. Da erinnere ich mich war es ein Gedicht oder was, das Gesetz von Kafka. Wie der Landmensch da an der Türe steht und rein will zum Gesetzestext und der Türhüter ihn einfach nicht reinlässt. Die ganze Geschichte handelt davon, dass er sagt, ja, du kannst eintreten, aber nach mir kommen noch viele andere Türhüter und die werden dir das Leben noch schwerer machen als mich. Und er kommt eigentlich in der ganzen Geschichte nie über den ersten Türhüter drüber raus. Ja. Und am Ende seines Lebens blickt er zurück und sagt, sag mal, fällt mir jetzt erst auf, da war ja niemand anders als ich, der da rein wollte zum Gesetz. Und dann sagt der Türhüter zu ihm, ja, das ist auch nur die Tür für dich. Frustrierende Geschichte. Klar, der Kafka will da viel erzählen, aber wie anders Gottes Wort. Da ist eine Tür und du verharrst und du klopfst an und sie geht auf. Halleluja! Gott gibt uns Zugang zu seinen Schätzen. Gott gibt uns Zugang zu seinen Weisheiten. Da geht eine Türe auf. Und ganz plötzlich können wir dadurch auch sagen, wie der 133. Vers es sagt, mein Gang ist gewiss in deinem Wort. Du hast den Weg entdeckt. Oder Vers 27, 33, Gottes Weg erhellt den eigenen Weg. Ich habe den Weg der Wahrheit gewählt. Und dann der Vers, den ich am Anfang gesagt habe, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich erinnere mich an eine schreckliche Autofahrt. Papa hatte das Auto vollgepackt mit uns Kindern und war unterwegs über die Berge nach Hause mit uns. Und dann kam ein Schneesturm. Schneestürme kennen wir so gut wie gar nicht mehr hier. Der Schneesturm war so dicht, dass du gerade mal nur die Spitze des Autos gesehen hast. Und der war so heftig, dass mein Vater Angst hatte, wenn wir nicht weiterfahren, dass er eingeschneit wird. Mitten in den Bergen, Auto voller Kinder. Ist nicht schön. Also hat er Folgendes gemacht. Die Ältesten von uns dick eingepackt, mussten vorm Auto hergehen.
Und alle Bahnminuten wurde abgewechselt, weil es schwierig war.
Versuch doch mal, wenn du das nächste Mal abends mit dem Auto unterwegs bist, auf einer unbefahrenen Straße, das Licht auszumachen und zu fahren. Horror! Du siehst nichts mehr. Wo ist der nächste Baum? Nun, wir sind ja in unserer Landschaft so lichtdurchflutet, dass es immer noch einigermaßen geht. Aber wenn es richtig dunkel ist und du kein Licht hast, und du nicht weißt, wo geht's weiter, da wünschst du dir, Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Zeig mir, wo ich lang gehen soll. Zeig mir die Fahrbahn. Ich hab Angst, am Baum zu zerschellen. Ich hab Angst, festzustecken oder sonst was. Ich finde das so toll, weil hier so viele Beispiele mit reinfließen. Was hat Gott als erstes geschaffen? Licht. Und Gott sprach am ersten Tag, es werde Licht. Der hat nicht die Sonne und die Sterne geschaffen. Nicht die Sonne war das Licht. Die Sonne hat er erst später geschaffen und die Sterne und den Mond. Am ersten Tag hat er gesagt, es werde Licht. Er hat sein Wort gesandt, denn sein Wort ist das Licht. Und durch sein Wort wurde alles geschaffen. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 5 sagt, Gott ist das Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und im Psalm 139 lesen wir, in seinem Licht wird unser Fuß nicht straucheln. Psalm 165. Psalm 139 war, sein Licht durchdringt alles Dunkel. Und im Vers 135 vom Psalm 119, lass dein Antlitz leuchten über deinem Knecht. Die Frage, wer beleuchtet meinen Weg, impliziert auch die Frage, wem vertraue ich? Wir vertrauen so viel. Ah, wir vertrauen dem Fahrplan. Und da steht, der Zug fährt um 10.12 Uhr ab, dann bin ich um 10.12 Uhr am Bahnhof. Spätestens. Ja, warum vertrauen wir dem? Weil da was steht. Wir vertrauen den Medien und wissen, wie die uns manchmal betrügen. Ja? So. Die Frage ist, wer erleuchtet meinen Weg? Wem vertraue ich? Ich kann Gott vertrauen, wenn er meinen Weg beleuchtet. Warum ist das so? Warum fragen wir uns manchmal so, dass es uns so schwer fällt, Gott zu vertrauen? Wenn wir doch so alltäglichen Dingen so vertrauen. Weil oft diese intensivste Begegnung, dieses Leben mit ihm, diese Erfahrung mit ihm doch ein Stück immer auf die Seite gedrängt wurde. Also, ich war mal in Sizilien und dann habe ich auf den Busfahrplan geguckt, wann der Bus kommt und gesagt, ja, okay, in 10 Minuten kommt der Bus, so lange können wir warten. Und nach einer halben Stunde kam ein Einheimischer vorbei und den haben wir dann so mit Englisch Radebrechen gefragt, ob er weiß, wann der Bus kommt. Oh, das kann man nicht so genau sagen, der kommt schon. Wenn ich die Erfahrung habe, vertraue ich nicht auf den Fahrplan, dass da steht, in 10 Minuten kommt der Bus. Wenn ich keine Erfahrungen mit Gott mache, fällt es mir schwer, seinem Wort zu vertrauen. Also lass uns doch diesen Psalm auch mal als Grundlage nehmen, Erfahrungen mit ihm zu machen. Gott, sei mein Licht, zeig mir, wo ich lang gehen soll. Darf Gott zum Beispiel prophetisch in unser Leben reinsprechen? Oder lassen wir das nicht zu? Vielleicht ist ja eine Predigt für dich ein prophetisches Wort. Und du erkennst plötzlich was und sagst, ich soll das tun oder das lassen. Vielleicht sagt Gott dir heute, ich möchte dich beschenken damit. Jetzt kannst du dich entscheiden, will ich Vertrauen lernen oder nicht? Ja? So. Meine Frau und ich haben ja ein verrücktes Leben. Wir hatten, also die Ausschläge nach oben waren kleiner als die Ausschläge nach unten. Aber wir haben immer, wenn wir gerade unter der Nulllinie waren, haben wir ein Leben geführt, wo wir gesagt haben, wir lassen uns jetzt nicht davon deprimieren, sondern manchmal haben wir nur ein Beispiel. Wir hatten kein Geld und ich habe meine Frau zum Essen ausgeführt. Jeder sagt, du spinnst. Nee, brauchen wir. Wir müssen uns was Gutes tun. Und Gott hat sich dazu gestellt, ich habe oft das, was ich meiner Frau Gutes getan habe, dann wiedergekriegt. Unvernünftig. Jeder sagt, du hast eine Klatsche. Ja? Vor einiger Zeit war es auch so, ich wusste, dass eine Zahlung, die wir erwartet haben, eine mittlere Summe, ein paar hundert Euro, sich verspätet. Aber es war Pflanzzeit und dann haben wir beschlossen, wir pflanzen trotzdem neue Pflanzen in unserem Garten. Immer kontra, ja? So, was ist passiert? Überraschenderweise haben wir Geld gekriegt. Aber erst nachdem wir die Pflanzen eingekauft haben. Wisst ihr, ich möchte das nicht als Dogma erheben, aber für mich ist es so ein Stück Vertrauen. Wenn Gott mir einen Garten schenkt, den ich bebauen darf, dann darf ich auch in diesen Garten investieren. Und vielleicht geht's dir so wie der Witwe von dem Elia, die hat nur noch ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl gehabt. Und sagt zu dem Propheten, du, das wollte ich jetzt als letzten Kuchen für mich und meinen Sohn backen. Und danach wollten wir sterben. Aber Gott wollte was anderes. Die wollte, dass sie dem Elia versorgt. Also manchmal müssen wir aus unserer Schwäche heraus dem anderen etwas Gutes tun. Du fühlst dich hundsmiserabel und wolltest gar nicht aufstehen, in Gottesdienst gehen, weil die Depression hat zugenommen. Gottes Licht kommt auf dich und sagt, geh in Gottesdienst, sei freundlich zu dem und dem. Du tust es aus dem Nichts und kriegst so viel zurück. Gott hat dich selbst gesegnet, feiert im Gottesdienst oder sonst was. Das ist, ich entscheide mich, Gottes Wort zu vertrauen. In Vers 176 lesen wir dann die Bitte, suche deinem Knecht und erfahren dann in Vers 167, meine Seele hält deine Zeugnisse und liebt sie. Und in Psalm 162, dass Gottes Wort wie ein Liebesbrief ist für den, der ihn liest. Also, es geht dir schlecht, du möchtest gar nichts tun. Doch. Ab heute weißt du, die Bibel liest du. Das ist der Liebesbrief Gottes für dich. Und wer hat es nicht schon erfahren, dass da der Trost ist? Ich erzähle heute euch ja nur Milchspeise. Ich erzähle euch das, was ihr alle seit 20 Jahren gehört habt. Seit 30 Jahren. Aber manchmal ist es so, dass wir die Speisen, die wir als Kinder gebraucht haben, um groß zu werden, vergessen haben. Und dass sie uns auch wieder gut tun. Da haben wir exklusive Gerichte. Und das Einfache, das uns Nahrung bringt, haben wir auf die Seite getan. Manchmal ist einfach ein Stück Karotte, roh, geschält, gekaut, wunderbar für deine Verdauung. Hier nicht. Lass uns zurückgehen zu den Karotten der Bibel, zu dem Einfachen. Lass uns Gott einfach wieder so nehmen, wie er ist. Nicht kompliziert denken, nicht übertheologisch denken, nicht hinterfragend denken, zu sagen, ich nehme dein Wort, wie es ist, für mich nehme ich's. Ich beiß jetzt in die Karotte, auch wenn sie knackt. Nicht im Psalm 119, aber in Psalm 75, in Sprüche 9, lesen wir, dass das Wort Gottes wie ein wunderbarer Wein ist, den man auf der Zunge zergehen lässt. Sie spricht ja nicht von einem sauren Getränk, das uns den ganzen Mund zusammenzieht, weil es so trocken ist. Sie spricht von etwas, das auf der Zunge zergeht. So ein edles Tröpfchen, das man sich sonst normalerweise nicht leistet. So ist das Wort Gottes für uns. Wenn uns der Römer im 10. Kapitel sagt, der Glaube kommt aus dem Wort, dann haben wir die Verpflichtung, das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen zu lassen, oder? Damit unser Glaube gestärkt wird. Und so sehen wir, Psalm 119, er bringt uns die Tür, er hält uns den Spiegel vor, er bringt uns den Liebesbrief Gottes. Und er sagt dann selbst im 116. Vers, erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe. Ich fasse zusammen, Beistand und Schutz, Vers 173. Schirm und Schild, Vers 114, Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe, Vers 41, 58, 77, 124, 132, 156. Habt ihr es gemerkt? Das, was wir brauchen, Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe, kommt gleich so oft vor. Halleluja! Dass Gott dem Beter gütig und freundlich ist, Vers 68, dass er Trost gibt, Vers 32, 50, 76, 122, dass er Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft, Vers 165, dass in ihm Heil und Erlösung ist, 154, 166, 170, dass wir erwarten dürfen, dass Gott unsere Gebete erhört, 145, 149. Und alles mündet daran, wie wir das auch aus dem Kirchenlied kennen, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vers 7, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Und ich höre auf mit dem Vers 54, es ist wie eine Kette, die Weisungen sind mein Lied, in deinem Hause, oh Gott. Habe ich euch Hunger gemacht? Nicht nur auf neue Kirchen, wenn ihr Urlaub macht, sondern auf die Kirche, die wir in uns haben, das Wort Gottes. Auf die Kirche, die wir jeder irgendwo in seiner Wohnung rumliegen haben. Entstaub sie wieder, lies sie häufiger, lass es reichlich wohnen unter uns. Das wünsche ich mir, wenn wir in Urlaub gehen. Also, ich gehe nicht in Urlaub. Aber das wünsche ich mir, dass das für diese Zeit, wo wir vielleicht auch mal Ruhe haben, wo wir nicht den Strand suchen, sondern die Kirche suchen, in uns, im Wort Gottes, aufgebaut. Amen.